Metal hätte ich jetzt bei Ihnen auch nicht zwingend erwartet.
Ja, ich habe mich heute brav angezogen, ne? Hab ich selber halt auch schon geschafft, vor einigen Jahren, auch selber einen Schaden noch zu fabrizieren, wo wirklich alles Dumme zusammengekommen ist. Wenn man dann natürlich eben nicht zu den 48 Millionen gehört, die eine haben, dann kann man da auch ziemlich ruiniert werden.
Versicherungen. Jeder braucht sie, aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen. Mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 27. Herr Smolinski. Carsten Smolinski hat Jura studiert. Er ist über Umwege zur DBK gekommen. 2008 war das. Er arbeitet dort im Bereich der privaten Haftpflicht. Dazu kommen wir gleich. Doch zuerst erzählt er mir von einem Hobby, das ich wirklich nicht erwartet habe. Es geht ganz harmlos los.
Ich verreise gern mit meiner Frau vor allem und manchmal aber auch jetzt mit einem Kumpel etwa, bis es dann halt einfach die Sachen sind, die mit der Frau vielleicht einfach weniger Spaß machen, wenn man beispielsweise sich irgendwelche Konzerte vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg anguckt. Und ich denke,
Konzerte? Was für Konzerte?
Das ist eigentlich wirklich schon relativ unterschiedlich. Das ist jetzt, geht jetzt von Rock zu Metal natürlich relativ viel. Es ist aber auch manchmal was man gar nicht so erwarten würde. Ja, also auch manchmal.
Vielleicht. Also Metal hätte ich jetzt bei Ihnen auch nicht zwingend erwartet.
Ja, ich habe mich heute brav angezogen, ne?
Moment, das müssen wir natürlich jetzt kurz beschreiben. Sagen Sie mal selber, was Sie angezogen haben und dann erzählen Sie, was Sie jetzt eigentlich privat zu diesem Zeitpunkt tragen würden.
Ja, jetzt habe ich eigentlich nur einfach einen entsprechend anthrazitfarbenen Pullover an. Und ich habe natürlich, gehen Sie mal von aus, ich gehe jetzt schon seit gut 25 Jahren dann doch zu relativ vielen Konzerten hin. Ich habe natürlich eine relativ erkleckliche Sammlung auch an Konzertshirts davon.
Und Sie sind einer von denen, die dann beim Konzert vorher oder nachher beim Merchandising-Stand diese überteuerten T-Shirts kauft.
Es kommt drauf an. Es war schon schlimmer, sagen wir es mal so. Also früher kann man sagen, habe ich es wirklich bei fast jedem Konzert gemacht. Mittlerweile mache ich es wirklich stark davon abhängig, ob es mir wirklich auch jetzt gefällt, ne, so als Erinnerungsstück und alles. Aber ich habe definitiv, ich habe da eine sehr hohe Anzahl von diesen Shirts auch beispielsweise.
Erzählen Sie doch mal konkret, was Sie so hören. Also ich habe früher mehr, jetzt weniger, aber so ein bisschen kenne ich mich auch aus im Metal.
Also wenn ich von meiner Lieblingsband ausgehen würde ich jetzt weiterhin sagen, das ist immer noch Kiss. Die habe ich dann jetzt auch seit den 90ern, jetzt, ich glaube, dieses Jahr ist dann das 25. Mal gesehen.
Oh, ja.
Und ja, geht alles noch extremer, aber es ist, denke ich, schon ganz anständig. Klar, und dann in dem Bereich, also wie gesagt, die würde ich jetzt tatsächlich so ein bisschen als Spitzenreiter sehen, dann klar, alles möglich, also ich sag mal, alle wesentlichen größeren Sachen in dem Bereich habe ich natürlich auch gesehen. Ich meine, ich habe auch beispielsweise Motorheads habe ich auch 15, 20 Mal oder so gesehen. Iron Maiden natürlich. Bei den neueren, ich gebe zu, ich bin wahrscheinlich doch eher mehr so der Fan von den etwas älteren. Ne? Ich meine, klar, auch Black Sabbath, Ozzy Osbourne, jetzt von neueren mag jetzt nicht jeder etwa, Sabaton etwa, finde ich eigentlich auch immer schön. Ich bin aber eigentlich, also klar, da habe ich sehr viel gesehen, aber ich muss sagen, ich bin da auch wirklich im Vergleich doch zu vielen anderen, denke ich, sehr offen. Ich habe also gar kein Problem damit, mir jetzt beispielsweise auch irgendwelche Pop-Sachen zu geben. Mhm. Ich mag auch gern viel aus den 80ern etwa, was jetzt nicht in dem Bereich ist. Ich meine, ich bin auch schon durchaus, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, ich bin auch durchaus schon mal zwischendrin spaßeshalber bei einem Schlagerkonzert gewesen. Mhm. Und aber um den ganzen Bogen da so ein bisschen zu spannen, ich mache jetzt auch seit mittlerweile 2009, ist also auch schon seit 14 Jahren dann, mache ich bei einem Online-Magazin mit, bis jetzt von zwei Kollegen, von einem Ehepaar, von uns aus dem Unternehmen auch betrieben wird. Und in dem Rahmen gehe ich dann halt auch gelegentlich mal zu Konzerten hin, für Berichte zu schreiben, für Interviews zu führen mit entsprechenden Künstlern. Und es ist halt dann auch ein Faktor, der sich natürlich in dem Ganzen so ein bisschen widerspiegelt.
Also jetzt haben Sie aber schon die Öffentlichkeit, jetzt haben Sie natürlich die Chance, auch dieses Online-Magazin mal zu nennen. Und ich sage Ihnen gleich, dass ich es parallel natürlich google.
Ja, es ist ein Online-Magazin und wie der Name schon sagt, der Schwerpunkt ist natürlich Metal, jetzt in alle möglichen Richtungen. Und in dem Zusammenhang werden natürlich CDs besprochen, es werden natürlich Konzerte, Berichte über Konzerte gemacht, es werden, was ich jetzt selber besonders spannend finde, Interviews halt auch mal geführt, ja, mit, je nachdem, an wen man da so rankommt.
Durften Sie Lemmy interviewen?
Nee, das habe ich leider nicht hinbekommen, den habe ich zwar oft genug gesehen, aber leider nie mit ihm sprechen dürfen. Ich habe aber dann zum Beispiel schon mit Rob Halford gesprochen, von Judas Priest, war definitiv ein Highlight, die zweimal, wo ich das gemacht habe. Ich habe beispielsweise auch mit Alice Cooper schon gesprochen. Den kennen ja doch eigentlich auch die meisten, würde ich sagen.
Ja.
Und das ist eigentlich eine sehr interessante Sache, muss ich sagen, weil man kriegt halt die Möglichkeit dann tatsächlich manchmal, oder beispielsweise Doro, ich meine, Doro kennt auch irgendwie fast jeder, denke ich. Das ist insofern eine interessante Sache, weil sie kriegen auf die Weise natürlich, sagen wir mal, Zeit mit einer mehr oder weniger bekannten Person, wo sie dann halt auch hingehen können und können mit der tatsächlich mal irgendwelche Sachen besprechen, wo sie normalerweise natürlich nicht so kämen. Und in der Zeit muss man davon ausgehen, man kriegt ja auch die Aufmerksamkeit. Ja, es ist nicht dasselbe, wenn man jetzt irgendwie vielleicht nach einem Konzert da steht und irgendwo die Chance hat, mal da drei Sätze zu wechseln, wo wahrscheinlich die meisten eher sagen werden, doch, toll, die Chance mal zu kriegen und wunderbar und ich liebe die Musik und was weiß ich nicht. Also es ist schon interessanter, wenn man tatsächlich so ein Interview führen kann.
Sie haben 61 Interviews geführt. Mhm. Sie haben 512 Reviews geschrieben, also 512 mal über Platten geschrieben, 34 Live-Berichte.
Ja.
Das ist schon viel. Das ist schon, da haben Sie ganz schön was schon, also haben Sie mehr geschrieben als ich in meinem Leben.
Ja. Es ist auch interessant, wenn Sie manchmal im Nachgang schauen, manche von den Berichten, die sind dann auch tatsächlich Sachen, da haben mittlerweile, glaube ich, der am meisten aufgerufen wird von meinen Sachen, das waren, glaube ich, doch mal 13.000 Aufrufe oder so. Das ist gar nicht so schlecht. Man glaubt es halt nicht, wenn man es am Anfang so teils schreibt. Ja,
und, ja, 13.000 finde ich schon viel. Also ja, für so ein Online-Magazin, ja.
Ja, das ist schon eigentlich nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, es ist halt auch eine interessante Erfahrung. Und ich habe da irgendwo auch die Herangehensweise gewählt. Ich meine, anfangs, wenn man es noch nicht kennt und da jetzt noch nicht so die Erfahrung mit hat, bei den Interviews etwa, dann bereitet man sich da natürlich jetzt in der Hinsicht vor, dass man sagt, ich möchte jetzt Folgendes fragen und das möchte ich und alles. Das habe ich nach eigentlich relativ kurzer Zeit dann doch fast, sage ich mal, aufgegeben. Klar, man bereitet sich auch so ein Interview dann vor. Man guckt natürlich, was haben die Leute so in letzter Zeit an Interviews gehabt? Was wurden sie da so gefragt? Und man stellt ja auch fest, die sind ja schon glücklicher, wenn sie nicht immer dieselben Fragen beantworten müssen. Dann versucht man sich halt doch mal so ein paar Punkte rauszugreifen, womit man vielleicht irgendwie ein bisschen sich abheben kann, auch aus der Masse derer. Ich meine, die führen ja jetzt nicht nur ein Interview, die sind ja meistens, wenn so Interviews etwa angeboten werden, manchmal kann man sie auch bekommen ohne ein Angebot konkret. Aber es ist ja oftmals eine Promotion-Sache und es ist halt schon schöner, wenn man merkt, man kann da ein bisschen was anderes mal fragen als halt jeder zweite andere. Und ich habe halt für mich selber doch festgestellt, es ist am besten, man macht sich ein paar Stichpunkte, wo man denkt, komm, da kannst du vielleicht irgendwie drauf kommen, aber dann sieht man auch einfach, wohin sich das Gespräch entwickelt. Und manchmal ist es halt in eine komplett andere Richtung gegangen, als man es halt erwartet hätte. Mhm. Und da muss man halt einfach ein bisschen flexibel bleiben. Aber es war eigentlich bis heute immer eine schöne Erfahrung. Also insbesondere, wenn es natürlich persönlich ist, aber auch wenn es halt jetzt mittlerweile neuerdings ganz gern mal halt eben auch per WebEx oder Zoom oder eben halt dann zumindest telefonisch. Es ist halt was anderes, als wenn es jetzt nur schriftlich ist. Nee, ich habe mich eigentlich bei der DBK damals initiativ beworben. Und ich meine, die DBK hat sich ja auch, wir hatten, wenn ich mich recht erinnere, auch mal eine Veranstaltung, wo auch jemand von der DBK gekommen ist, relativ am Anfang vom Referendariat, klar, weil es ist natürlich wichtig, wenn die Leute je nachdem Wisse machen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen die Leute auf die DBK aufmerksam macht. Und da die DBK ja auch sich immer so ein bisschen als Haus der 100 Berufe etwa darstellt, ist natürlich auch schwer als Außenstehender, wenn man halt nicht selber schon da irgendwie gelernt hat, etwa zu sagen, was gibt's denn da alles? Aber ich hatte halt schon natürlich die Vorstellung, klar, es gibt eine Rechtsabteilung, es gibt halt andere Bereiche, wo jetzt juristische Kenntnisse gefragt sind. Und dann habe ich mich halt wirklich mal initiativ beworben. Dann konnte man mir im ersten Moment nicht direkt sagen, hier, wir haben jetzt gerade da direkt Bedarf für jemanden, hat aber gesagt, wenn es für Sie in Ordnung ist, wir kommen auf Sie zu, sobald sich was tut. Ja gut, und es war dann ein paar Monate später dann auch der Fall und dann hat sich halt alles so entwickelt.
Wie hat sich es denn entwickelt? Ja, was gut. War denn, womit kam man denn auf Sie zu?
Es war im Endeffekt ein Gespräch, was für verschiedene Sachen, einmal, ich glaube, für die Kfz-Versicherung damals, aber als auch für die private Haftpflicht war und ich glaube auch noch sogar für die Rechtsabteilung. Und im Endeffekt hat man dann so ein bisschen intern ausgeklüngelt, wer dann wo landet von den Leuten, die zu so einem Gespräch eingeladen wurden. Mhm.
Jetzt erzählen Sie doch mal, wo sind Sie denn gelandet? Was ist das für eine Abteilung?
Das ist die private Haftpflichtversicherung. Und die private Haftpflichtversicherung ist jetzt, ich habe jetzt extra auch nochmal nachgeschaut, es ist im Jahr 2022, glaube ich, so gewesen, gut 48 Millionen Menschen in Deutschland hatten eine. Und es ist also dementsprechend, wenn man jünger ist, klar, hat man es vielleicht auch nicht so auf dem Schirm, man ist bei den Eltern meistens mitversichert. Und irgendwann muss man sich natürlich auch selber, spätestens wenn man in den Beruf kommt, muss man sich halt selber auch mal drum kümmern, um dieses Thema. Es ist was man vielleicht im ersten Moment auch gar nicht so im Blick hat. Was ist es denn, was man da eigentlich macht? Aber dann stellt man halt fest, es geht um die ganzen Risiken, denen man so im Alltag ausgesetzt ist, wo wenn man einen Schaden entsprechend verursacht, im privaten Bereich, schadenersatzpflichtig wird und halt doch auch oftmals, obwohl man jetzt nicht erwartet hätte, dass die Situation es hergibt, mit eben ganz erheblichen Schadensersatzforderungen konfrontiert werden kann. Und wenn man dann natürlich eben nicht zu den 48 Millionen gehört, die eine haben, dann kann man da auch ziemlich ruiniert werden. Ohne.
Was passiert, wenn man nicht versichert ist und man in so eine Situation gerät?
Ja, wenn man halt nicht versichert ist, dann muss man halt mit diesen Konsequenzen selber leben. Sprich, man muss diese Schadensersatzforderungen, die halt wirklich sehr beträchtlich sein können, weil es halt auch aus verschiedenen Bereichen kommt. Das sind jetzt beispielsweise Ansprüche von dem Geschädigten etwa selbst. Natürlich eben jetzt plakativ gesagt Schmerzensgeld, aber auch Verdienstausfälle, irgendwelche materiellen Schäden. Also sprich, das zum Beispiel, was kaputt ist, jetzt im Kleinen etwa ein Fahrrad vielleicht oder eben Kleidungsstücke oder beispielsweise ein Mobiltelefon. Und ansonsten, bis viele jetzt vielleicht auch nicht im ersten Moment so denken, die Sozialversicherungsträger, die können natürlich auch Regress nehmen. Und es kann halt auch so sein, dass vielleicht die Forderungen, die jetzt eine Person, die geschädigt worden ist, selbst hatte, nicht so hoch sind. Aber das wird halt, wenn jetzt ein Ausfall ist, krankheitsbedingt über einen längeren Zeitraum, dass da ganz erhebliche Forderungen zusammenkommen können, eben von der Krankenkasse oder einer Krankenversicherung, von der Rentenversicherung, von der Unfallversicherung, wenn es etwa ein Wegeunfall ist. Und da kommen dann teils erhebliche Summen bis teils auch in Extremfällen mal bis in die Millionen zusammen.
Für die man dann als Privatperson komplett einstehen muss.
Für die würde man dann im Extremfall halt auch entsprechend einstehen müssen, ja. Mhm. Und die Haftpflichtversicherung ist halt dann eben dafür da, dass er in diesen Fällen dazwischen tritt und halt diese Forderungen entsprechend übernimmt.
Vielleicht können Sie das ja mal ein bisschen anhand von konkreten Beispielen erzählen, wie sowas dann abläuft.
Ja, das sind, also gerade bei der privaten Haftpflicht, das, wie der Name jetzt eigentlich schon sagt, das sind halt die Dinge, die einem halt natürlich nicht bei der Arbeit passieren, sondern halt die Dinge, die im Bereich außerhalb der Arbeit passieren. Das sind klassische Dinge natürlich, jetzt sei es etwa nur ein Fahrradunfall oder halt auch Sachen, die man beim Sport hat oder eben in allen möglichen Alltagssituationen, wo man halt eine dritte Person schädigen kann. Und es kann, klar, das kann ein kleines Ding sein, wo man jetzt beispielsweise eben einen kleinen Fahrradunfall hat. Das ist dann natürlich nicht, was so viel da zusammenkommt. Es kann aber halt auch bei Fahrradunfällen so gehen. Da hatte ich beispielsweise einen Fall, mit dem ich ein paar Jahre zu tun hatte. Da hat unsere Versicherte kein wirklich großes Verschulden gehabt. Die hat eigentlich nur ganz leicht eine ältere Dame gestreift. Die ist so unglücklich etwa hingefallen, dass sie ein schweres Schädel-Hirntrauma hatte, was dann Folgen hatte bis zu betreutem Wohnen etwa mit erheblichen Heilbehandlungskosten. Und da war man dann halt auch, obwohl jetzt im Grunde die Versicherte kein wirklich groß, also wirklich ein ganz, ganz minimales Verschulden nur traf, wo man jetzt als Laie vielleicht wirklich nur sagen würde, was habe ich denn überhaupt falsch gemacht? Ne? Es ist einfach ganz unglücklich gelaufen. Und da war man halt doch bei Forderungen, die schon bei ein paar hunderttausend Euro waren. Etwa. Oder was auch sehr beliebt ist natürlich, denke ich, sich viele auch vorstellen können, etwa ein Brandschaden, den man beispielsweise verursacht, wenn man jetzt in der Mietwohnung etwa hingeht. Und klassischer Fall, wie die Leute vielleicht von früher noch teilweise kennen, etwa als man noch einen Herd hatte mit rausstehenden Schaltern, vielleicht an dem Herd irgendwie drangekommen, beim Rausgehen aus der Küche, eventuell was auf dem Herd drauf liegen gehabt. Und ruckzuck hat man dann einen Brand, der dann vielleicht nur die Wohnung ruiniert, eventuell, wenn es aber jetzt ein Mehrfamilienhaus ist, ja, ein ganzes Haus. Und da kommen auch schnell Forderungen zusammen, die in die Hunderttausende oder auch in Millionen gehen. Das sind solche Dinge. Oder beispielsweise denken wir an Grillunfälle. Ja, der Klassiker, wo jetzt jemand hingeht und etwa mit Grillanzünder oder vielleicht halt eben auch mal mit dem guten alten Spiritus entsprechend einen Grill anzufeuern. Das ist gerade, was man ja auch oftmals bei jüngeren Leuten hat. Da, es wird irgendwie gegrillt in einer größeren Gruppe. Es wird vielleicht auch das eine oder andere Bier vorher natürlich konsumiert. Dann will man da den Grill mal noch irgendwie ein bisschen befeuern und schwupp hat man eine riesen Stichflamme und schwere Verbrennungen bei anderen und dann wird es halt richtig teuer. Es fängt bei einem Schmerzensgeld an, wo es ganz schnell dann bei diesen Dingen halt schnell mal fünfstellig ist oder auch deutlich fünfstellig ist. Und dann eben gerade bei Brandverletzungen, da kommen ganz schnell Riesenforderungen zusammen, eben von der Krankenkasse oder von der Unfallkasse. Und Sie können sagen, das ist, was glaube ich, viele gar nicht so im Blick haben.
Sie haben es jetzt ja so ein bisschen generalisiert erzählt. Gibt es auch Fälle, an die Sie sich ganz konkret erinnern, die Sie bearbeitet haben?
Ja, es gibt, wie ich jetzt schon gesagt habe, hier eben Brandverletzungen. Das ist oftmals sehr eindrücklich, von, weil man dann oftmals ja auch Bilder sieht, manchmal, wenn man da manchmal so vom Heilverlauf, ja, das, wenn da ein entsprechend hoher Anteil der Körperoberfläche, wie man es da üblicherweise ausdrückt, verbrannt ist, das ist natürlich zum einen auch nicht besonders schön anzusehen, das ist aber halt auch sehr folgenreich.
Ja. Können Sie es vielleicht, wenn Sie sich jetzt genauer an diese Geschichte erinnern, können Sie die vielleicht ein bisschen chronologisch einfach mal erzählen?
Also ich hatte beispielsweise verschiedene Grillunfälle oder eben es gab jetzt in jüngerer Zeit auch nochmal einen Fall mit etwa einem sogenannten Ethanolofen, ja, wo mit eben Alkohol quasi ein bisschen geheizt wird. Und da hat das Mitglied halt auch ein bisschen was nachgefüllt und es war halt noch nicht aus. Es gab eine entsprechend hohe Verpuffung und aus dem Familienbereich hat dann auch jemand eine ganz schwere Verbrennung erlitten. Und das ist jetzt noch was nicht allzu lange her ist. Und da haben wir halt auch schon direkt eine Reserve mittlerweile schon bilden müssen, die etliche Hunderttausender umfasst, weil wir haben da eine Verbrennung, glaube ich, von bald 70% der Körperoberfläche. Also da können Sie sich vorstellen, wie massiv das dann ist. Und diese Fälle mit den Verbrennungen etwa, das geht ja dann so, die Leute kommen dann halt meistens in eine Spezialklinik, das sind meistens die BG-Kliniken, und die werden dann halt entsprechend erstmal längerfristig behandelt. Da reden wir dann davon, dass dann gerne für je nach Schwere der Verbrennung natürlich Hauttransplantationen fällig werden. Das ist auch nicht gerade billig, muss man ehrlich sagen, von der Behandlung etwa. Danach wird dann oftmals ja mit diesen sogenannten Kompressionsanzügen gearbeitet, wo die Leute dann halt diese über lange Zeit so was tragen müssen, dürfen nicht an die Sonne und alles. Also die Einschränkungen, die man sich da teils vorstellt, es tut schon weh, wenn man es einfach nur liest. Ja. Und die Summen, die sich dann halt da auftun, das ist halt schon ganz enorm teils. Und was ich aber beispielsweise auch sagen kann, ich meine, das ist eine Erfahrung, die macht man natürlich, wenn man diese ganzen Sachen dann irgendwann mal ein paar Jahre bearbeitet hat, dann ist man natürlich auch irgendwo sensibilisiert. Ja, man hat eine Vorstellung davon, was kann eigentlich so im Alltag schiefgehen, wo man beispielsweise nicht direkt dran denken würde. Ich weiß nicht, ob Sie es zum Beispiel schon mal gehört haben, ist auch eine Sache, das glaubt man ja nicht immer, die Selbstentzündung etwa von mit so Lösungsmitteln, beziehungsweise ich glaube Leinöl meine ich, wäre das unter anderem, wo Leute dann zum Reinigen das benutzen und das kann sich selbst entzünden. Wenn so Sachen dann beispielsweise genutzt wurden, um es zu reinigen und werden dann irgendwo im Keller oder so abgelegt, kann das halt trotzdem immer noch zu einer Selbstentzündung kommen. Da sind dann halt auch schon ganze Häuser bei abgebrannt, ja, wo man jetzt auch nicht dran denken würde. Und aber wie ich schon sag, man ist eigentlich nach ein paar Jahren für so verschiedene Dinge sensibilisiert und guckt dann halt auch natürlich hier, da könnte Folgendes passieren. Ich will jetzt nicht sagen, man wird jetzt unbedingt ängstlich darüber, aber man hat halt eine Vorstellung, was so alles doch mal passieren kann im Alltag, wo man halt ansonsten unbedarft vielleicht nicht dran denkt. Und das jetzt alles vorausgeschickt, habe ich selber halt auch schon geschafft, vor einigen Jahren auch selber einen Schaden noch zu fabrizieren, wo wirklich alles Dumme zusammengekommen ist, muss man sagen. Also wie gesagt, ich bin eigentlich für viele Situationen sensibilisiert, aber trotzdem kann es schief gehen. Und ich bin in der Situation damals in unsere damalige Mietwohnung gefahren. Wir waren über eine längere Zeit nicht anwesend, weil meine Frau sich verletzt hatte. Und haben dann halt immer nur mal, ich bin am rechten Gucken gefahren, bin dann dahin gefahren in die Wohnung. Hab irgendwie nach der Arbeit mir die Hände beispielsweise waschen, wo ich gedacht, komm, duschst du grad und alles, bevor ich dann weitergefahren bin zu meiner Frau. Und es kam kein Wasser. Ich habe im Endeffekt keinen Grund gehabt, irgendwie sich irgendwas gesehen hätte, wieso das der Fall war. Ja, normalerweise hätte man ja gedacht, naja, das Wasser wird vielleicht planmäßig abgestellt, da ist vielleicht ein Aushang oder so. Kein Aushang, keine Benachrichtigung, kein gar nichts. Und habe dann dem Vermieter geschrieben, hier ist kein Wasser, ist da irgendein Grund? Der Vermieter hat mir dann noch so gesagt, okay, nee, das ist ein Irrtum gewesen, weil zwei Straßen weiter haben sie das Wasser abgestellt wegen Bauarbeiten. Das sollte hier nicht abgestellt werden, ist aber gleich wieder da. Gut, da war ich schon wieder auf dem Weg, hatte mir noch selber so, als ich unterwegs war, gesagt, ein Glück, dass du auch das ganze Wasser wieder entsprechend zugedreht hast. Ja, eben der Versuch der Dusche, Versuch entsprechend vom Waschbecken. Gut, ich war eine Woche lang nicht anwesend und nach einer Woche kam ich wieder in die Wohnung. Hab irgendwie so gedacht, ich höre da irgendwie ein Geräusch aus dem Bad. Hab gedacht, das ist irgendwie nicht normal. Hab dann versucht, die Badezimmertür aufzumachen. Hab erstmal die nur schwerlich überhaupt aufgekriegt. Und als ich sie dann aufbekommen habe, habe ich gesehen, es war eine Woche lang warmes Wasser, heißes Wasser aus der Dusche rausgelaufen.
Oh Gott, okay.
Weil es war eine leichtgängige Armatur. Und sie war halt nicht vollständig wieder geschlossen. Ich war überzeugt, ich hätte die geschlossen. Und es war halt unvollständig geschlossen. Da lief eine Woche lang so ungefähr 80 Kubik Wasser, heißes Wasser durch. Und der ganze Raum war ein Schimmelparadies. Das ganze Bad, zum Glück hatte ich die Badtür zugemacht vorher noch, weil es irgendwie so in der kalten Jahreszeit war und ich gedacht habe, naja, komm, bevor jetzt hier am Ende noch irgendwas mit der Heizung, die Heizung unnötig bollert. Ne? Ja, und klar, habe ich dann auch entsprechend der Haftpflicht gemeldet. Unser Hausrat natürlich auch noch, aber es war direkt ein Schaden von etlichen 1.000 Euro, obwohl es halt nur auf dieses eine Zimmer war. Und wie ich ja schon gesagt habe, eigentlich, ich war für diese Situation sensibilisiert, aber ich war halt zum falschen Zeitpunkt am falschen Platz und eine kleine Nachlässigkeit und es waren direkt ein paar 1.000 Euro und ohne die Haftpflichtversicherung hätte ich natürlich da auch gehangen und hätte die irgendwie meinem Vermieter bezahlen müssen. Weil
gibt's eigentlich, also so wie Sie es gestellt haben, kann man ja jetzt gar keine richtige Lektion daraus ziehen, weil klar, sie waren nachlässig, aber man kann ja von keinem Menschen erwarten, dass er in seinem gesamten Leben als Erwachsener nie irgendwann mal nachlässig ist. Also sprich, wenn man halt Pech hat, kann ja jedem dann doch immer irgendwas passieren, oder? Haben Sie eine positivere Lektion für die Hörer?
Ja, die positive Lektion ist halt eigentlich schon zu sagen, es gibt wirklich so viele Situationen, ja, deswegen habe ich jetzt auch diese Geschichte erwähnt, wo ich halt wirklich mal selber auch der Verursacher war und nicht nur derjenige, der mit den Folgen für die Leute gearbeitet hat, die bei uns entsprechend versichert sind. Es ist halt wirklich so, es kann so viel Verschiedenes passieren, dass es halt doch tatsächlich oder denken Sie auch jetzt, weil ich noch gar nicht erwähnt hatte, natürlich klar, Tierhalterhaftpflichtversicherung. Das ist also jetzt das beste Beispiel meistens Hund oder Pferd, weil das dann eine eigene Versicherung wäre und nicht immer eine Katze etwa wäre im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung drin. Aber Hund und Pferd etwa wäre beispielsweise eine eigene Versicherung. Das sind halt auch Risiken. Da kann sich so viel manifestieren. Denken Sie jetzt vielleicht eigentlich ein ganz gutes Beispiel, auch die Katze etwa. Ja? So eine Katze, wenn die je nachdem kratzt oder beißt, das ist oftmals noch schlimmer als bei einem Hund. Da können sich halt auch die Wunden schnell mal entzünden. Und wenn man dann halt entsprechend der Halter dieses Tieres ist, dann hat man die Kontrolle darüber hat man ja gerade bei einer Katze oftmals nicht so. Dann hat man halt diese ganzen Forderungen am Hals. Und der positive Part bei all dem ist, wenn man sagt, es ist halt, das Leben ist doch riskanter, als man oftmals, wenn man jünger ist, glaubt, ne? Und irgendwann dann manchmal vielleicht auch leidvoll erfahren muss. Wenn man eben so eine doch im Verhältnis recht preiswerte Versicherung abschließt, ist man eben doch wesentlich mehr auf der sicheren Seite, dass man halt vor diesen Folgen auch geschützt ist und davon freigestellt wird.
Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in der wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
Ein Podcast von Press Play Productions.